Herr, dein Wort ist wahr und in deinem Wort ist Kraft und Leben. Dein Wort macht Leib und Seel gesund. Wir tun schwer zum richtigen Hören. Und dann tun wir schwer, dass dein Wort uns auch wirklich verändern kann. Wir möchten dich bitten, dass wir hören können, wie ein Jünger hört. Und dass dein Wort uns diese Freude vermittelt, von der wir gesungen haben. Die Freude, die alle Schrecken und alle Angst überwindet. Amen. Johannes 16, Vers 16. Schön, dass Sie das so benutzen. Ich habe am Sonntag es nimmer in beiden Gottesdiensten geschafft, auf die Bibelstunde hinzuweisen. Das ist sicher wichtig und gerade jetzt, wo es darum geht, warum wir auch Schweres als Christen ertragen müssen, warum uns Gott nicht alle Probleme auflöst. Johannes 16, Vers 16. Wir hatten letztes Mal den Abschnitt über den Heiligen Geist. Es ist so eindeutig, wie das Wort Jesu auch redet, für alle, die umgetrieben sind durch mancherlei andere Behauptungen über den Heiligen Geist, sind doch erstaunt, was das Wort der Schrift wirklich sagt. Wenn ich zu diesem Thema das vielleicht noch voranschicken kann, noch einmal. Das Hauptproblem scheint mir heute so zu sein, es sind Leute, viele Christen sind umgetrieben durch Erfahrungen, die sie machen. Sie kommen in irgendwelche Veranstaltungen, sind hier aufgewühlt oder angesprochen oder beeindruckt durch Erlebnisse. Und wenn wir dann sagen, in der Schrift steht es anders an, es interessiert mich gar nicht, der Eindruck war so toll. Und da müssen wir immer aufpassen, also die anderen Eindrücke, die Sie dann auf den Heiligen Geist zurückführen, kommen nicht aus der Schrift, sondern kommen aus Ihrer Erfahrung. Und wir müssen doch immer wieder in unserem Leben schauen, was lehrt uns das Wort Gottes und was sind unsere Eindrücke. Die mögen ganz anders sein. Und darum müssen wir wissen, was uns das Wort Gottes sagt. Jetzt kommen wir aber ein ganz anderes Thema, was Jesus in dieser Abschiedsrede als Vermächtnis sagt, von Trauer und Hoffnung. Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Jetzt tut mir es immer leid, dass natürlich bei der Revision schöne Lutherformulierungen weggefallen sind, die mir auch vertraut sind von Kindertagen, da stand über ein kleines. Steht es noch, wer den Altluther hat, aber hier steht jetzt im Neuen noch eine kleine Weile. Da sehen Sie, die Revision hat die Originalität Luthers zerstört, hat aber eine größere Verständlichkeit geschaffen. Wer hat die Hoffnung für alle? Was steht da? Niemand. Niemand hat die Hoffnung für alle da. Nein, nein, Hoffnung für alle ist eine ganz andere Übersetzung aus dem Brunner Verlag. Gut. Richtig ist beides natürlich, aber es ist, die Verständlichkeit ist im Neuen besser, aber das andere war für die, die es vertraut kannten, natürlich origineller. Und abermals über ein kleines oder eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Da sprachen einige seiner Jünger untereinander, was bedeutet das, was er zu uns sagt, über ein kleines? Oder noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen. Und abermals über ein kleines oder über eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen und ich gehe zum Vater. Da sprachen sie, was bedeutet das, was er sagt? Über ein kleines, wir wissen nicht, was er redet. Da merkte Jesus, dass sie ihn fragen wollten und sprach zu ihnen, so toll, wie Jesus Gedanken liest. Danach fragt ihr euch untereinander, dass ich gesagt habe, noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst, um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Und auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. An dem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er es euch geben. Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Das Verstehen der Worte Jesu ist schwierig, nicht weil die Worte kompliziert wären, sondern weil wir die Sachen nicht verstehen können. Wir können sie leichter verstehen, wir wissen ja, was dazwischen lag. Jesu Auferstehung, seine Erhöhung zum Vater in der Himmelfahrt, jetzt wissen wir doch alles. Wir wissen, Jesus ist der Sieger. Wir singen, dass Jesus Sieg bleibt ewig ausgemacht. Für uns ganz leicht, die Worte zu verstehen, für die Jünger war es furchtbar schwierig. Und so gibt es viele Dinge im Glauben, die wir heute noch nicht verstehen können, weil wir die Sachen nicht begreifen können. Die Jünger hatten den Schock noch vor sich, dass Jesus ihnen sichtbar weggenommen wird. Sie erinnern sich, dass Jesus gesagt hat, es ist gut, dass ich gehe, denn sonst würde der Geist nicht kommen. Der Geist, der ja viel mehr Möglichkeiten uns schenkt, mit Jesus Gemeinschaft zu haben. Der Geist Gottes ist nichts anderes als Jesus Christus heute unter uns. Der wirkende Christus. Dass auch die Verwirrung aus den Köpfen kommt. Christus kommt zu uns und er tut dies durch den Geist, so kann er in allen Menschen gleichzeitig sein, die ihn anrufen. Konnte er mit seinem irdischen Leben nicht mehr tun. Alles, was Christus war, bringt der Geist und er setzt das in Kraft, was Christus wollte. Nichts anderes. Der Geist Gottes wird nichts hinzufügen, wird nichts Neues bringen. Haben wir letztes Mal ganz deutlich gehört. Und jetzt war der Schock, er geht weg. Wir hatten Enkelkinder da und sind da in Tübingen aufs Schloss gegangen und da war so ein kleines Mädelchen und da war so ein kleines Schlosstor und das wollte er unbedingt durch. Und habe ich die Tür zugemacht. Er meinte, es wäre eine furchtbare, kasprige Geschichte, weil ich da, juhu, da bin ich wieder. Jetzt war ein furchtbares Gebrüll von dem Kind, natürlich die Todesangst. Ihr lasst mich allein. Verstehen Sie die Angst der Jünger? Allein gelassen, Jesus ist nicht mehr sichtbar unter uns. Das, was die Kinderangst ist, lassen die Eltern mich allein, wenn sie im Gewühl, im Kaufhaus oder so ein Kind verlieren. Mal früher erzählt, wie es uns ging, wie wir mal mit ganz vielen Enkeln in der Wilhelma waren. Es war gerade ein Schulferientag, wo dauernd durch den Lautsprecher wieder ausgerufen wurde, dass wieder ein Kind gefunden wurde. Wir haben nicht so viele Hände gehabt, um sie alle zu heben. Aber die Kinder, die stehen dann irgendwo verzweifelt da, natürlich unter den vielen Menschen und sehen plötzlich das nimmer. Die Angst, ich bin allein da mit meiner Not, die Angst befällt Jesus Jünger vor der Kreuzigung. Erinnern Sie sich, ist der Passionsweg. Was heißt das über ein Kleines? Jetzt sind sich die Bibelausleger nicht einig, jetzt dürfen sie selber ihre Meinung abgeben und sagen, stimmen wir mal ab, wer hat recht, wer hat die Mehrheit. Die einen sagen, es bezieht sich auf die Ewigkeit, das über ein Kleines. Und die anderen sagen, es bezieht sich auf den Ostermorgen. Ich behaupte, es bezieht sich, ja, auf der Sieg Jesu, auf Ostern, auf Pfingsten, wenn der Geist Gottes uns die Freude in Jesus groß macht. Das ist gar kein langer Abschnitt. Sonst war für die Jünger ganz arg schwer, die Kreuzigung Jesu mitzuerleben, die Beerdigung. Denn das erleben glaubende Leute heute. Und das möchte ich Ihnen ganz einfach heute an manchen Beispielen einmal erzählen, in den Traurigkeiten ihres Lebens. Es ist für gläubige Leute ganz natürliche Erfahrung, dass sie in diese Trauer kommen. Das Wort, das hier griechisch steht für Trauer, meint eigentlich Begräbnistrauer. Verzweiflung, Jesus ist tot und wir sind allein zurückgeblieben. Und dann kommt die jubelnde Freude. Johannes 20, Vers 20. Da wurden die Jünger froh, da sie den Herrn sahen. Das herrlichste Osterwort. In ihrer Angst, in ihrer Verzweiflung, da hatten sie sich noch eingesperrt in einen Raum und sehen plötzlich leibhaftig den Auferstandenen vor sich. Das Thomas kann es noch gar nicht fassen. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Das meint Jesus. Es kommt der Augenblick, es ist gar nicht mehr lang. dann werdet ihr aus eurer Glaubensanfechtung in den größten Triumph hineingeführt. Bloß ist es nicht nur bei den Jüngern passiert, sondern es gibt es auch im Leben von glaubenden Christen, dass sie meinen, der Herr hat mich verlassen, der Herr hat mich vergessen. Ich kenne es bei allen, die für Jesus etwas tun. Die einen großen Dienst wagen, wenn wir Missionare aussenden, das geht schon mit den ersten Tagen los, dass die im Grund durchdrehen und sagen, ich bin an der falschen Stelle, weil aller Optimismus verfliegt. Und dann dauert es eine Zeit, bis sie sich allein auf diese stützen, ich verlasse mich auf Jesus, der hat mir sein Wort gegeben, und dass sie den Sieg erleben, das kann oft dauern. Da hat ein Missionarsohn, jetzt im Ruhestand, uns einen Brief geschrieben. Er hat Borneo besucht, hat in der Universität von Banjarmasin Vorträge gehalten, 3 Monate lang, und hat erzählt, welche Spannungen dort auf Borneo jetzt sind, dass die Asiaten sich gar nicht mehr hinwagen wegen diesen Moslem-Übergriffen. Und dann ist er mit dem Motorboot ein Stück den Fluss aufgefahren, dann schrieb er so ganz belanglos, und ich stand dort, wo mein Vater seine Frau beerdigen musste nach 7 Tagen, Borneo. Es waren Missionare, das können Sie überall sehen. Diese erschütternde Geschichte, durch welche Traurigkeit und Anfechtungen das Reich Gottes immer gebaut wurde. Mit welcher Feindschaft, ich weiß noch, wie mich Willi Ehre in Nordnigeria dahin brachte unter so einem Busch, da waren lauter Kindergräber. Was war das? Sie wollten doch Jesus dienen und jetzt geht es durch diese Tiefen durch. Das ist ja in unserer Zeit vergessen und deshalb halte ich es für so wichtig, dass wir heute drüber reden, weil wir in dieser schwärmerischen Zeit, in der wir leben, unter Christen dauernd meinen, wir müssten ein Juhu-Christentum haben, das immer bloß Jubel und Erlebnisfröhlichkeit hat und so, und dass die Freude aus der Traurigkeit kommt, wissen wir gar nicht mehr. Das haben die Christen in Russland besser erlebt. In der Reichsgottesgeschichte ist es durchweg so gewesen. Und das, was wir selber uns gar nicht vorgestellt haben, wie wir dieses Buch rausgeben, den Kummer sich vom Herzen singen, wie viel Leuten da ein Stein vom Herzen fällt, dass ja, Mensch, haben die alle genauso schwer gelitten in ihrem Leben? Haben die auch solche Schwierigkeiten in ihrer Kirche gehabt? Waren die auch so angefochten? Und war das plötzlich durchgebrochen? Wir haben heute Morgen bei unserer Andacht im Büro gesungen vom Regimente Gottes beim Paul Gerhardt. Und denken wir, im Chaos des 30-jährigen Krieges sagt er, dass Gott sein Regiment führt, obwohl die Menschen wüten. Das ist der große Glaubensblick, den man hat. Die Freude in der Traurigkeit. Und wenn man dann nachschaut, muss man eigentlich sagen, ja, sind eigentlich alle durch viel Schmerzen und Traurigkeit hindurchgegangen. Es geht um eine ganz neue Jesus-Offenbarung, die ich nur aus der Traurigkeit erlebe. So wie die Jünger die Osterfreude erlebt haben, die beiden Emmaus-Jünger, die hinausgegangen sind auf dem Weg nach Emmaus und plötzlich merken, dass ja Jesus da. Und es geht ihnen erst auf über dem ganzen Schrecken. So hat es Jesus in der Bergpredigt Matthäus 5, Vers 4 gesagt: Selig sind die, da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Oder es gibt ein anderes im Psalmwort, Psalm 126, die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Ja, wie? Stimmt doch nicht. Die mit Tränen säen, werden verzweifeln. Nein, die es mit Jesus durchtragen, werden aus ihrer Traurigkeit in eine ganz neue Freude hineingeführt. Das ist eine so große Verheißung, die man gar nicht fassen kann. 2. Korinther 4, schlagen Sie sich mal auf, da spricht der Paulus ausführlich über diese Sache. 2. Korinther 4, Vers 17. Denn unsere Bedrängnis, das sage ich immer gerne als Trübsal, die Bedrängnis, die Herzenge, die Beklemmung. Denn unsere Beklemmung, die zeitlich und leicht ist. Ist doch frech, was der Paulus sagt. Er sagt, nein, das ist doch in deinem Leben, kann es doch bloß zeitlich sein. Die ist ja nicht ewig. Schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige, ist gut, wie es jetzt heißt, gewichtige Herrlichkeit, uns, die wir nicht sehen, auf das Sichtbare, so auf das Unsichtbare, denn was sichtbar ist, ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Das macht Gott in dem großen Leid. Wegblicken von deinem Leid. Durchblicken. Sehen Sie, ich kann es nicht beurteilen. Es gibt dann Leute, die sagen, bei euch in Hofach, ihr seid immer so heulschusig und so. Gut. Wir haben eine Sorge vor der Hurra-Begeisterung. Wir wollen auch das Leiden ernst nehmen. Und mir fällt es unsagbar schwer, einen aus unserer Mitte zu begleiten auf dem letzten Weg, weil das eben schwer ist, wenn das Leben verlöscht. Und wir wollen ganz real das ernst nehmen. Ich weiß noch, wie es unser Freund Reinhold Abraham kaum übernehmen konnte. Seine Frau und die Kinder zurücklassen. Und das ist eigentlich toll, dass uns das Evangelium, Jesus und der Paulus und alle machen uns Mut. Ja, das ist schwer, aber es ist zeitlich und begrenzt und du darfst da drin die köstlichste Erfahrung machen. Und das hat Reinhold Abraham erlebt. Die große Freude, die Gewissheit, das ablegen können. 1. Petrus 1, Vers 6. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtung, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer gefunden wird als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird. Ihr müsst durch die Anfechtungen durch und das ist für alle Gläubigen schwer. Das sind Wunden, die bleiben und die nur getröstet werden. Ja, wir hatten neulich das gehabt an Ostern, dass Gott die Tränen abwischt. Die alte Verheißung von Jesaja 25. Gott wird die Tränen erst in der Ewigkeit abwischen. Hebräer 12, Vers 11, nur um ein paar Stellen zu nennen. Und wie realistisch die Bibel das hier beim Namen nennt. Jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Leid zu sein. Danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Jesus lässt Traurigkeit in unserem Leben zu, aber verspricht uns, dass wir ganz neu Freude erleben. Warum? Weil mich nichts aus der Liebe Gottes, von der Liebe Gottes trennen kann. Römer 8, Vers 38. Die Traurigkeit ist begrenzt und sie hat nur eine begrenzte Bedeutung in unserem Leben. Und die Märtyrer haben noch hinzugefügt und gesagt, sie können mein Leben wegnehmen, es macht nichts aus. Das andere können sie mir nicht rauben, dass Christus mein Leben ist. Und das wird auch durch den Tod nicht vernichtet. Dieses Wort über ein kleines, sagt Friedrich Laubscher, der hat schöne Bücher geschrieben, sagt, das hätte er auf den Grabstein seiner Mutter schreiben lassen und viele Leute hätten ihn gefragt, was dieses komische Wort bedeuten soll. Das zeigt ja nur, wie wir der Bibelsprache entfremdet sind. Ist auch schön, wenn man es dann auch auf den Grabstein schreibt, über ein kleines. Obwohl ich sage, es war wahrscheinlich hier nur gemeint für Karfreitag und dann auf Ostern hin, aber es ist natürlich auch gültig, dann in der Traurigkeit des Abschiednehmens über ein kleines, dann werdet ihr euch freuen mit einer ganz unsagbar großen Freude. Und jetzt steht allein im Vers 20 bis 24, oder 23, kommt viermal das Wort Freude. Es geht überhaupt immer um die Freude. Deshalb haben wir das Lied gesungen, in dir ist Freude. Die Frage, was ist Freude, von der wir leben? Freude ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Und damit ist gemeint eine große Befreiung aus der Seelenangst, aus der Depression. So Frucht des Heiligen Geistes. Es ist ganz komisch, dass man, ich sage ja nochmal, das sind von der Erlebnis her, dass man immer über Zungenreden spricht oder über irgendwelche Wundererfahrungen. Und wir merken gar nicht, dass es was ganz Großes ist in unserer Zeit, wo so viele bedrückte Christen herumlaufen, dass die Freude anbricht, Freude, die nie vergeht, mit einem neuen Erkennen Jesu. Das ist uns hier versprochen. Da wollte ich eigentlich vorhin von diesem Pfarrer Dr. Bayer noch erzählen, der dort in Borneo war, wo das Grab war, wo sein Vater als Missionar das Grab eingelegt hat. Erzählt er, er sei in ein Sultanat gegangen, wo sein Vater vor 70 Jahren, was der Großvater dann, gewirkt hat. Und er hätte geschrieben, sehr resigniert, es hätte sich keine Frucht gezeigt in diesem harten Moslemgebiet. Und er sagte, wie freute ich mich, mit diesen Christen Ostergottesdienst zu halten. 40% der Bevölkerung sind heute Christen. So eine Freude, die Gott schenkt, die er bloß nicht mehr erlebt hat, er freut sich im Himmel mit, was geworden ist. Es gibt ja viele Not bei ihnen, die sie bis ins Alter verfolgen. Wer Kinder hat und oft in der Schwermut landet, weil er sagt, meine Kinder lassen sich nicht beeinflussen. Und sie gehen Wege, die gräulich sind. Was wissen Sie, wie Jesus auch diese Traurigkeit in Freude ummünzen kann? Denken eine fromme Frau, die hat so gelitten um einen Sohn, der geschieden war. Es war ganz furchtbar. Und bei der Beerdigung hörten wir, dass sie wieder zusammengezogen sind. Die Mutter hat es nicht mehr erlebt. Aber sie hat gelitten über Jahre hinweg. Und es gibt so viel, was diese Traurigkeit ist in dieser Welt, an der man hilflos gegenübersteht. Ich habe Ihnen immer wieder vom Dr. Paul Müller erzählt, diesem Paläontologen, war am Lehrerbildungsseminar, heute würden wir sagen, an der Pädagogischen Hochschule in Nagold und hat mit 28 Jahren die niederschmetternde Nachricht bekommen, dass er Multiple Sklerose hat. Und was das bedeutet, vernichtend, Paul Müller ist, glaube ich, 86 Jahre alt geworden, im Rollstuhl. Manche von Ihnen waren dabei, wie wir ihn in der Liederhalle nochmal auf die Bühne hochgehoben haben. Und dann hat er noch einmal gesprochen, wie wichtig das Leiden im Leben eines Christen ist. Und viele von Ihnen haben das Buch gehabt, holen Sie sich wieder raus. Unter Leiden prägt der Meister sein Bildnis in uns ein. Ganz simpel von so einem Mann, aus dem Rollstuhl beschrieben. Und er hat immer wieder auch Bibelarbeiten gehalten für Leute, die zerbrochen waren in der Traurigkeit unter den rätselhaften Ereignissen ihres Lebens. Und er hat als Tröster, als Befreier reden können und hat gesagt, ihr müsst das Evangelium ganz praktisch auf euch beziehen. Und das gilt euch als Verbitterte und Schwermütige. Ihr dürft wissen, diese Dunkelheit, die euch gegenwärtig umfängt, und das war bei ihm immer eindrücklich, wie er das gesagt hat, die ist von Jesus besiegt. Es kann euch niemand von der Liebe trennen. Es ist nur, lasst euch, dürft euch freuen und hineinstellen in den Sieg Jesu. Fritz Grünzweig hatte ja einen behinderten Sohn durch einen Fehler der Hebamme bei der Geburt, war die Sauerstoffversorgung längere Zeit für das Kind unterbrochen und das Kind war schwer behinderter Gerhard. Und wie der Gerhard eben groß wurde und 20 Jahre alt wurde, wurde so gefährlich, da hat er natürlich nichts mehr mit sich machen lassen. Und das Allerschwerste für die Eltern gewesen, wo sie es abgeben mussten, diesen Gerhard nach Stetten. Weil das war lebensgefährlich, wie der Mutter hat boxen können und auf den Boden schmeißen können, als starker Mann. Und es war ihm dann so schwer und sagt, wie kann ich das machen? Und er erzählt dann in seiner Biografie, wie ihm das so ein Trost war, wie der an dem Tag, wo sie ihn nach Stetten brachten, immer bloß gesungen hat, bis hier hat mich Gott gebracht. Das ist eine große Güte. Ich darf doch erleben, wie Jesus auch Situationen löst, die ich gar nicht lösen kann. Und wie er dann später schreibt, wie er sich doch angewöhnt hat und wie alles gut geworden ist. Es ist nicht immer so, dass ich es vielleicht schnell sehen kann, aber es gibt im Leben der gesegneten Leute auch Traurigkeit. Und das hat Jesus angedeutet, da gehen wir durch, Aber ich darf auch viel Freude erleben und darf auch heute schon durchblicken und mich freuen, weil über ein kleines. Es ist nur zeitlich und leicht, was mich bedrängt und was mir Not macht. Der Bogisch ist ja gestorben und wie ich da oben war, ist mir die Frau Storz unter die gerade begegnet. Die Frau Storz, auch das, ihr kennt sie ja von dem Vater Storz, vom Adolf Storz, die Filterleute, der, glaube ich, wie viel, 28 Jahre im Krankenbett lag, Querschnitt gelähmt. Und das ist so, der mit seinem Motorrad da oben in der Karmbe beim Übergang von der Filterbahn auf dem damals in den 20er Jahren ein schadhaftes Motorrad sich gekauft hat und das dann nicht richtig bedienen konnte und so unglücklich gefallen war, dass er gelähmt war. Und das war ein junger Sportler, der nichts von Gott wollte, ein Spöter und alles. Und das erste Jahr war furchtbar. Und dann kam ein Evangelist nach Chemnat und der hat einen einstündigen Krankenbesuch gemacht und der hat sein Leben Jesus gegeben. Dass sowas passiert, versteht man ja überhaupt nicht. Es gibt einfach dieses Wunder. Ich warne Sie auch, irgendwo zu versuchen, anzuschleichen. Oder heute meinen wir immer, man müsste zuerst Musik machen, wie es in jeder Bar gemacht wird, damit die Leute aufs Evangelium hören. Das glaube ich gar nicht. Ich glaube bloß, dass es darauf ankommt, dass Menschen Zeugen sind. Einfach ganz schlicht erzählen, einem betroffenen Menschen, was Sache ist. Und er hat ja da so eine Ausstrahlung gehabt. Ihr habt mir es auch erzählt, der Friedrich Hensler hat mir erzählt, wie oft sein Vater da hinübergewandert ist an dieses Krankenbett. Und er hat wenige Tage noch vor seinem Sterben seinem Pfarrer diktiert für die Beerdigung. Die Menschen wissen gar nicht, wie herrlich Gott ist. Wenn man sich ganz radikal seinem Willen ausliefert, darf man seine Gnade und Herrlichkeit erfahren. Wenn ich könnte, würde ich jedem Menschen mit meiner Trompete ins Ohr und Herz hineinblasen. Gott ist groß, auch in seinem Gericht. Er hat noch Trompetenblase gelernt in seinem Krankenbett. Das ist alles verfault dahinter, die Wirbelsäule war schrecklich, auch ein furchtbar schweres Leiden mit allem. Es ist wichtig, dass wir das sagen und erkennen. Es geht durch Traurigkeiten, aber nur über ein kleines. Dann werdet ihr mich, Jesus, neu erkennen. Und jetzt merken wir einfach, es hat sich bezogen auf die Jünger, Karfreitag, Osterfreude und wie der Heilige Geist ihnen Jesus groß gemacht hat im Pfingstfest, wie sie zur Glaubensgewissheit gekommen sind. Aber es bezieht sich natürlich jetzt auf alle Dunkelheiten, durch die auch Jesus' Jünger geführt werden. Oft ist es ja in unserem Leben so, wenn die Situationen unlösbar werden und sagen, jetzt geht's einfach nicht mehr, dann ist schon ganz nah Gott mit seiner Lösung da, wo es uns auch erleben lässt. Ihr habt nun Traurigkeit und die Traurigkeit ist wirklich Verzweiflung. Vers 22, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Das bezieht sich nicht erst auf die Ewigkeit. Dort ereignet sich in ganz realer Weise natürlich in der Vollkommenheit, aber es vollzieht sich auch jetzt. In jeder schweren Krankenzeit ist mir das wichtig. Jesus soll sich verherrlichen. Und der Günter Bayer da hinten sitzt, Günter, wir haben auch mit viel gerechnet, wie du drin lagst und Sorge um dich gehabt. Aber dass Jesus eine Segenszeit draus macht und sich herrlich drin erweist, nicht, dass wir an diesem irdischen Leben kleben, sondern dass wir immer wieder neu Freude erleben. Euer Herz soll sich freuen und das sind Verheißungsworte Jesu. Und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Und dann merken wir schon, wie Jesus natürlich den Bogen spannt. An dem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Das bezieht sich jetzt ganz deutlich auf den Tag, wenn wir vor Jesus stehen. Es geht ineinander über. Weil das ja in einer vollkommenen Weise sich erfüllt, da werden wir auch gar nicht mehr fragen nach den Rätseln unseres Lebens. Warum? Denken Sie, wie es für einen Menschen ist, der so behindert geboren ist, dass er zeitlebens nur im Bett liegen kann? An dem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Und es war sicher richtig von Bodelschwing, dass er gesagt hat, gerade die Ärmsten der Armen sollen die Jesusfreude besonders tief erleben. Und wie hat er es immer mit den Kranken durchlebt, dass viele Gesunde nie das erkannt haben, was die Schwächsten und die Kränksten dann erlebt haben. Und das wird verglichen mit der Frau, die ein Kind gebiert. Das ist eine große und herrliche Sache, aber es ist immer auch eine Not, die Angst der Mutter vor der Geburt. Und dann wird von Wehen gesprochen. Übrigens, von Wehen hat ja auch Jesus gesprochen. Matthäus 24, Vers 8. Wo Jesus die schrecklichen Ereignisse der Endzeit, die Kriege und die Katastrophen, nennt Jesus als Wehen, Geburtswehen der neuen Welt, die kommt. Das Gerichtsernst des Gottes mit dieser Welt. Und diese Wehen haben zum Ziel, dass etwas Neues werden kann. Ich habe in meiner Kindheit die schrecklichen Ereignisse immer als ein großes Reden Gottes erlebt. Und mein Leben kann ich mir überhaupt nicht anders denken, ohne dieses Heulen der Luftminen, ohne das Miterleben, wie deutsche Soldaten deutsche Fahnenflüchtige erschossen haben und was alles war in der Nachkriegszeit, was das Menschenleben gegolten hat. Und nochmal das Wissen, dass Jesus nochmal was Neues will in dieser chaotischen Welt. Diese schrecklichen Bilder, die wir heute aus dem Kosovo sehen, die sind ja vielen von Ihnen aus der eigenen Lebenserinnerung noch ganz real da. Und was Hunger und Leiden, also. Und Jesus lässt das zu, weil er uns Neues erleben lassen will. Und gerade in diesem Leid, was hat man da an Liebe und Güte erlebt, an Barmherzigkeit und Freundlichkeit? Wir werden ganz neu den auferstandenen Jesus in seiner Macht und Größe erkennen. Das ist hier gemeint, das ist das Neue. Und wir freuen uns, dass dieses Leiden und diese Dunkelheit nicht das Ende sind, sondern nur der Durchgang, die Wehen, ein wunderbares Bild, das man immer deuten muss. Ein Gleichnis, das Jesus gebraucht, das so klar spricht, dass nichts mehr fehlt. Und nun schließt das Ganze ab, dass Jesus mit diesen feierlichen Amen, Amen, es kommt ja schon im Vers 20 und dann nochmal im Vers 23, dieses wahrlich, wahrlich, Amen, Amen. Also das klingt im Deutschen ein bisschen albern oder komisch, dieses wahrlich oder kindisch. Müssen Sie wissen, das ist ein ganz feierliches Reden Jesu, wo Jesus absolut Gültiges sagen will. Im Vers 20 ist es eigentlich noch viel schlimmer, wir sind jetzt ein bisschen gesprungen vom einen zum anderen, aber es macht nichts. Die Welt wird triumphieren. Am Karfreitag waren die stolz, jetzt ist alles ausgelöscht. Es kann oft so aussehen, vergesst es nicht, wie die Russland-Aussiedler erzählt haben, in Korntal beim Missionsfest, der Chruschtschow hat gesagt, in 10 Jahren zeige der letzte Gläubige im Fernsehen. Und inzwischen haben sie ihn sogar noch umbeten müssen, glaube ich, ihn auch noch, und sei nicht mal mehr sein Grab gelassen. Wer hätte damals gedacht, dass die Mauer fällt? Gott kann so ganz anders reden, als wir ahnen. Wir freuen uns, dass wir eine ganze Reihe auch aus diesen Bedrückungsverhältnissen heute unter uns hier haben. Was alles Gott tun kann, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, das, wo es manchmal aussieht, auch ob die Sache Jesu verloren wäre. Manchmal, wenn man die Macht des Islam sieht, denkt man, oh, wenn die anfangen, wie das da in Libyen ist und im Iran. Na ja, und in Borneo oder in Indonesien. Riesige Bekehrungszahlen. Jesus ist doch größer. Es gibt nirgendwo den Triumph auch des Teufels und der Hölle. Es ist immer nur eine kurze Zeit, wo er vielleicht wüten kann und so tut, wie wenn er alles in seiner Hand hat. Und darum ist so wichtig, dass glaubende Leute unerschrocken vorwärts gehen, auch in unserer Stadt und sagen, ich weiß, dass Jesus auch in unserem Stuttgart noch viel wirken will und ich lasse mich da nicht entmutigen. Auch wenn es manchmal so aussieht, als hätte alles gar keinen Wert. Ganz am Anfang, wie die Navigatoren auch in unserer Gemeinde noch waren, war eine amerikanische Mitarbeiterin und die hat sich sehr bemüht um eine junge Studentin und die war zum Glauben gekommen, eine ganz fröhliche Christin. Ich sehe sie heute noch vor mir. Die war mit auf der Freizeit und war begeistert. Und dann ist sie hier irgendwo in einer Sache über die Telefonseelsorge in die Hände von Beratern gekommen, die ihr dann geraten haben. Sie werden sich doch nicht von der Hofacker-Gemeinde ihrer pietistischen Enge anstecken lassen. Sie ist zu ihrem Freund gezogen und ist abgesprungen vom Glauben. Ich sehe noch diese Amerikanerin, die sie so lang betreut hatte, mit dieser Bitterkeit. Ist das denn möglich, dass irgendein Mensch daherkommen kann und einfach so einen jungen, fröhlichen Christen im Nosebahn feiert? Wir erleben das ja dauernd mit irgendwelchen Dingen und in blöden Behauptungen oder was. Es wird man manchmal mutlos und denkt, das hat gar keinen Wert, aber auch wenn es manchmal so aussieht, als ob die Feinde Jesu triumphieren könnten. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Ich darf auch diese Dinge in die Hände Jesu legen. Und ich denke, Menschen, die einmal Jesus erkannt haben, die werden das nicht vergessen, was sie gefunden haben. Die können von keiner Welt und von keiner Sünde mehr verführt werden. Oder? Aber dann sagt Jesus jetzt im zweiten, wahrlich, wahrlich, unsere Zeit ist um, Amen, Amen, wenn ihr etwas bieten werdet in meinem Namen, wird's euch der Vater geben. Das ist auch wichtig. Wir wollen ja ganz wenig sagen, was andere vielleicht verletzt. Wir haben noch eine ganze Reihe Katholiken unter uns. Aber wir können nicht das als biblisch nennen. Ich würde es einfach so mal ausdrücken, wenn ich etwa im Namen von Maria bete, weil das in der Bibel keine Verankerung hat. Aber ich darf im Namen Jesu auf seine Rechnung hin und in seinem Auftrag darf ich beten. Und das ist auch für mein Beten wichtig, dass ich das im Gehorsam Jesu tue. Manche selbstsüchtigen Dinge kann ich vielleicht so nicht im Namen Jesu beten. Aber umgekehrt darf ich wissen, ich darf sehr viel, und das betrifft gerade die ganze Not, wenn ich weiß, da ist ein Mensch gefangen in der Sünde, da ist ein Mensch in der Dunkelheit gefangen, da ist ein Mensch verzweifelt oder er kommt nicht zur Klarheit. Ich darf beten, dass ein Mensch zum Glauben kommt. Jesus verspricht absolute Erfüllung, der Vater wird es euch geben. Und deshalb gibt es keine Dunkelheit mehr und keine Traurigkeit mehr. Also Sie wissen selber, wo die Grenze unseres Bittens ist, was wir vielleicht nur aus Selbstsucht beten und dessen, was wir im Namen Jesu beten. So wie Jesus auch in der Bergpredigt gesagt hat, bietet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Ist eine Vollmacht, die Jesus hat. Und wie Jesus in den Abschiedsreden redet, ist nur so als der Herr Himmels und der Erde, dem alle Gewalt gehört im Himmel und auf Erden. Da brauchen wir keinen Mittler, sondern ich darf ihm alles sagen. Und das Gebet ist so etwas Großes. Ich weiß, dass viele von Ihnen auch in den zurückliegenden Tagen ganz spontan das erlebt haben. In unlösbaren Dingen. Wenn ich allein das aufschreiben wollte, was in diesem Jahr Gott getan hat aufs Gebet hin, hätte ich es in den vielen Fällen nicht für möglich gehalten, dass Gott es tut. Und ich weiß auch, wie dramatisch die Lage damals war, als diese Pläne in der Zeitung veröffentlicht wurden zu dieser Gemeindefusion. Sie sind auch noch nicht vom Tisch. Aber dass es so etwas, eine Umwälzung gab und eine so spontane Reaktion und auch so viel geschehen ist, in aller Stille unorganisiert. Ein Wunder Gottes mir gewesen, dass ich nicht in den kühnsten Träumen mir hätte vorstellen können. Und so könnte man ungeheuer viel erzählen. Was geschehen ist, was waren wir ratlos, als die Stelle von der Frau Weber gestrichen wurde. Und was haben wir alles, und Gott hat es so wunderbar alles gelöst. Und wir haben ja gemeint, wir müssen das Waldheim aufgeben und alles. Wir können x Dinge erzählen, weil was wir im Namen Jesu erbitten und das Gebet, zu dem sollten Sie sich Zeit nehmen und beten für Ihre Nachbarn und für Ihre Familienmitglieder und für den Dienst, den wir haben. Alles andere hat keinen Wert. Nur Christus kann es uns geben und kann dieses erfüllen.